Ich glaube, dass es für die Kinder und für die Familien tatsächlich aktuell am wichtigsten ist, dass die Betreuung gesichert ist. Jedes Mal, wenn wir irgendwie, wo dann zum Beispiel im Dezember wieder irgendwie Richtung Lockdown ging und wir die Eltern informieren durften, dass wir geöffnet bleiben, hat man richtig gemerkt, dass alle Eltern sofort, als wir angerufen haben, gleich gesagt haben, nein, bitte nicht wieder Schließung. Und dann konnten wir sie beruhigen, dass wir eigentlich, also wir hatten im Dezember auch eine Woche vor Weihnachten tatsächlich, stimmt, war auch noch zu, aber sonst durchgängig offen. Man hat einfach gemerkt, dass jedes Elternteil extrem froh war, dass die Betreuung sichergestellt wird, damit auch die Förderung sichergestellt wird.
Heilpädagogin Sonja hat mit ihren Worten einen Teil der Bedürfnisse von Eltern mit chronisch kranken Kindern während der Pandemie auf den Punkt gebracht. Ich heiße alle interessierten Menschen zu diesem Podcast willkommen. Mein Name ist Pia, ich bin Studentin an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und beschäftigte mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit den Bedürfnissen von Familien mit chronisch kranken Kindern in der Covid-19-Pandemie. Die Maßnahmen der Pandemie betrafen vor allem Schulen und Kindertagesstätten, welche innerhalb kürzester Zeit Anfang 2020 in die Notbetreuung gehen oder komplett schließen mussten. Damals wusste niemand so genau, was die Schließungen für Auswirkungen haben könnten. Vor allem für Familien, die sowieso bereits vorbelastet waren, sei es durch finanzielle Schwierigkeiten, herausfordernde Familienkonstellationen oder anderen Problemen. Festzustellen ist, sie hatten es nicht leicht. Die Betreuung der Kinder zu Hause musste mit den eigenen Anforderungen der Arbeitsstelle in Einklang gebracht werden. Familien mit chronisch kranken Kindern mussten sich demnach fragen, wie kann ich arbeiten, den Haushalt erledigen, die Kinder betreuen, beschulen, pflegen, verpflegen und zusätzlich noch Termine wahrnehmen? Und das am besten alles gleichzeitig. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Reicht die Zeit für all diese Aufgaben aus? Was die Schließungen für die Familien bedeuteten, welche Bedürfnisse die Familien bezüglich der Schulen und Kindertagesstätten während der Pandemie hatten und welche Erfahrungen sie mit den Einrichtungen machten, werden wir heute in dieser Folge klären. Unsere Gäste sind Heilpädagogin Sonja, Martina Seng, die eine Beratungsstelle für Frühförderung leitet, Professor Dr. Udo Kontny des Universitätsklinikums Aachen und die drei Elternteile Corinna, Florian und Lydia. Lydia ist Mutter eines 7 Jahre alten Jungen, welcher mit diversen Diagnosen seit seiner Geburt zu kämpfen hat. Für sie und ihre Familie gehören Besuche im Krankenhaus beinahe zum Alltag dazu. Ihr Sohn hat immer wieder mit Infekten zu kämpfen, die nicht ohne medizinische Unterstützung bewältigt werden können, und ist durch sein schwaches Immunsystem als Risikopatient für die aktuelle Pandemie eingestuft worden. Er besuchte daher trotz der uneingeschränkten Öffnung der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren lange Zeit nicht die Schule. Die Umstände jedoch, dass andere kranke Kinder in die Schule gebracht wurden, verwirrte ihn.
Ja, er hat vor allem nicht verstanden. Er hat halt dann schon auch mitgekriegt, dass eigentlich alle Schulen zu sind. Und seine Schule in der Zeit offen war. Und das hat er mit 7 Jahren überhaupt, oder damals noch 6 Jahren, überhaupt nicht verstehen können, warum die Kinder in seiner Klasse, die ja alle irgendwie krank sind und irgendwelche Erkrankungen mit sich tragen, ohne weiteres in die Schule gehen dürfen und alle anderen Kinder zu Hause bleiben dürfen. Also das war natürlich bei uns in der Familie auch öfters ein Thema. Das hat er für sich halt auch nicht verstanden und hat dann auch seine Lehrerin gefragt, wieso ist das so? Ich will ja nicht krank werden. Also das bei den Zahlen, das geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass andere Kinder da in die Schule gehen, die auch krank werden können. Also das war total unverständlich für ihn. Und also klar ist es verständlich, dass die Familien einfach einen wahnsinnig hohen Bedarf haben und zur Entlastung und das halt auch viel Pflegeaufwand ist. Allerdings heißt halt eine voll geöffnete Schule auch mega viele Kontakte.
Heilpädagogin Sonja arbeitet in einem Schulkindergarten, in welchem Kinder mit Körperbehinderungen betreut werden. Die Überlegungen von Lydia kennt sie nur allzu gut.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern vor der Entscheidung standen, schicke ich jetzt mein Kind in den Kindergarten, um meinen Alltag wieder zu schaffen und zu arbeiten gehen zu können, alles zu machen, was im Alltag so ansteht. Allerdings ist dann natürlich die Gefahr natürlich größer, wenn ich mein Kind in den Kindergarten schicke oder ob ich es daheim lasse. Und das war, glaube ich, eine ziemlich heftige Entscheidung für viele Eltern. Was mache ich? Wie entscheide ich mich? Was ist die richtige Entscheidung? Wobei ich sagen muss, die meisten Eltern, also ich würde wirklich sagen, Großteil, fast 90%, haben ihre Kinder fast durchgängig zu uns geschickt.
Corinna und Florian sind Eltern von zwei Töchtern im Alter von 4 und 7 Jahren. Die ältere Tochter erhielt die Diagnose eines Hirntumors im ersten Lockdown der Pandemie und musste daraufhin eine lange Zeit in verschiedenen Krankenhäusern verbringen. Nach einer Operation zur Teilentfernung des Tumors und zahlreichen Wochen des Kindergarten- und Schulentfalls wollten ihre Eltern sie zwar nach den Öffnungen wieder in die Schule bringen, wurden jedoch wie andere Familien chronisch kranker Kinder von ähnlichen Sorgen geplagt.
Dann waren wieder ein paar Tage Schule und dann hatte man Angst, okay, hoffentlich steckt sie sich jetzt nicht in der Schule mit Corona an. In erster Linie natürlich, wie würde sie das verkraften? Vielleicht hätte sie einen milden Verlauf oder vielleicht hätte sie sogar einen schlimmen Verlauf. Auf der anderen Seite denkt man, okay, werden jetzt dann die weiteren Therapiemaßnahmen gestoppt? Das sind halt viel mehr Fragen, wie ich mir jetzt persönlich bei Hannah stellen würde, die gesund ist.
Als Heilpädagogin macht sich Sonja nicht nur Gedanken über eine Ansteckung, sondern auch über die möglichen Folgen des Schulausfalls für die Entwicklung der Kinder.
Genau, es ist ein ständiges Abwägen zwischen, wie hoch ist die Gefahr, dass sich mein Kind ansteckt und dann vielleicht große Nachfolgen, Nacherkrankungen hat. Und auf der anderen Seite aber wieder, wenn ich mein Kind jetzt über Monate oder sogar Jahre hinweg nicht fördere, geht bestimmt auch extrem viel verloren, was in der Entwicklung, dann im Laufe des weiteren Lebens einfach fehlt.
Die Schließungen der Schulen und Kindertagesstätten konnten die Familien vor große organisatorische Herausforderungen stellen. Zuvor waren die Familien beispielsweise in der Pflege ihres Kindes oder auch im Alltag unterstützt worden oder konnten ihre Kinder einfach für einen Teil des Tages in die Hände der Pflege-, Lehr- und pädagogischen Fachkräfte geben. Als die Betreuung jedoch nicht mehr stattfinden konnte, fiel es einigen Familien schwer, selbst einfache Tätigkeiten im Haushalt zu erledigen.
Wir haben Kinder, die eigentlich eine 24-Stunden-Betreuung brauchen, wo die Eltern echt, als wenn die Kinder daheim sind, die Eltern wahrscheinlich sogar Schwierigkeiten haben, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Und die sind natürlich zwischendurch bei dem kurzen Lockdown, wo wir auch geschlossen haben, haben sie teilweise echt gesagt, sie kommen völlig an ihre Grenzen, wissen nicht, wie sie ihren Alltag managen sollen. Zum Teil haben die Eltern noch Geschwister, Kinder, also beziehungsweise die Kinder haben Geschwister, Kinder. Und dann noch mit Homeschooling. Das war dann den meisten Eltern einfach schlichtweg nicht möglich. Und ich glaube, dass deswegen auch so oft die Entscheidung kam, dass die Kinder geschickt wurden, weil der Alltag sonst nicht handelbar gewesen wäre für viele.
Corinna und Florian berichten zudem vom Fehlen einer Mehrkommunikation, die ihnen einiges erleichtert hätte.
Diese Gespräche schon mit den Lehrern in den Schulen. Wir dürfen als Eltern den Schulhof nicht betreten, auch nicht das Schulgebäude. Es ist einfach so schwer, mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen, wie jetzt nach der Bestrahlung, dass eine Müdigkeit auftreten kann. Man hat nicht mehr diese kurzen Wege, die man mal hatte, dass man kurz in die Schule reingeht, am Lehrerzimmer klopft und kurz mit dem Lehrer ein Gespräch führen kann. Es fällt einfach komplett weg. Ja, wir mussten irgendwie versuchen, dem Lehrer das alles am Telefon zu erklären. Es ist einfach total schwierig. Dieses persönliche Gespräch, wo ich manchmal meine, dann kommt es einfach vielleicht besser bei den Leuten an, das fehlt einfach komplett.
Ja, also ich würde auch sagen, dass der komplette soziale Bereich uns am härtesten getroffen hat im Vergleich zu einer Familie, die ein gesundes Kind hat tatsächlich, weil wir halt diese Kommunikation, also diese Mehrkommunikation halt gebraucht hätten, um andere Leute halt richtig auf ihre baldige Situation vorzubereiten.
Lydia berichtet von keiner Einschränkung im Austausch mit der Schule. Sie ist dankbar, dass dieser kontinuierlich stattfinden konnte. Gegenüber anderen Instanzen stand sie jedoch immer wieder vor der Herausforderung, sich erklären zu müssen.
Ja, eben, also das, was halt tatsächlich für uns eine Herausforderung war, war, dass Kinder an KME-Schulen, an körperlich Behinderung, motorische Entwicklung, die ganze Zeit in die Schule gehen durften, weil das natürlich dann Fragen auf der Arbeitgeberseite aufgeworfen hat. Wieso bleibt unser Kind zu Hause? Ich arbeite im systemrelevanten Bereich. Wieso kann er nicht in die Notbetreuung? Und man da halt, also wir einfach vor der Herausforderung standen, legen wir das jetzt einfach offen und sagen, was der Hintergrund ist, um ein Stück weit eine Akzeptanz zu kriegen. Und haben uns dann auch für den Weg entschieden und haben halt das Schreiben von der Uniklinik, dass er als Risikokind zählt, abgegeben und das dann halt auch immer wieder gesagt. Und gesagt, wir haben das schriftlich, er zählt als Risikokind und uns ist es zu gefährlich. Und eben die Corona-Kindkranktage haben ja die Möglichkeit auch gegeben zu sagen, wenn man selber das für zu gefährlich hält, kann man die Kinder rausnehmen aus der Schule. Es gab also Aufhebung der Präsenzpflicht, die ist aufgehoben in Baden-Württemberg. Und ja, aber es war für uns natürlich schwierig, weil wir halt immer in der Position waren, dann erklären zu müssen.
Der Organisationsaufwand für Familien chronisch kranker Kinder steigerte sich, wenn die Familien neben den erkrankten Kindern zusätzlich noch gesunde Geschwisterkinder zu betreuen hatten. Professor Dr. Udo Kontny leitet die pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation des Universitätsklinikums Aachen. Er berichtete von einem Spagat der Eltern zwischen der Betreuung der Erkrankten und den gesunden Geschwisterkindern.
Was es jetzt für die gesamten Familien bedeutet, ist es natürlich so, dass in der Zeit des Lockdowns ja die Geschwisterkinder eben nicht in der Schule waren. Das heißt, die waren zu Hause. Und das war ist natürlich für die Eltern dann noch mehr belastend, wenn sie sich einmal um das chronisch kranke Kind kümmern müssen, mit dem ins Krankenhaus oder zur Physiologotherapie zu gehen und auf der anderen Seite noch die anderen Kinder zu Hause haben, die dann gegebenenfalls nicht betreut sind. Und im jungen Alter kann das schon problematisch sein. Das Geschwisterkind geht normalerweise in die Schule, wenn ein Elternteil mit dem kranken Kind ins Krankenhaus muss, der andere Elternteil arbeitet. Was machen wir mit dem Siebenjährigen dann? Den ganzen Vormittag. Sicher kann der vielleicht mal allein bleiben, aber es wäre schon besser, da zumindest was zu organisieren. Muss man ihn woanders unterbringen. Also das ist schon ein erhöhter Aufwand für die Betroffenen mit chronisch kranken Kindern. Also die Organisation, sagen wir mal so, des ganz gesamten Tagesablaufs, der Betreuung, der Versorgung des chronisch kranken Kindes, ja, sei es Krankenhausbesuche, sei es Ergophysiotherapie, Logopädie, wo die sonst noch mit den Eltern hingehen eben davon ausgehen, dass die gesunden Kinder andersweitig versorgt sind. Ja, von daher schon da zumindest mehr Bedürfnis.
Martina Seng, Leiterin einer sonderpädagogischen Beratungsstelle für Frühförderung, stellte fest, dass die Familien mit chronisch kranken Kindern von der Ruhe der Schließung auch profitierten.
Also manche Familien haben auch genossen, dass weniger los ist, obwohl sie ein chronisch krankes Kind haben. Also auch das gab es.
Die Schließungen betrafen jedoch nicht nur die Kindertagesstätten und Schulen. Auch weitere Betreuungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten der Kinder fielen weg. Damit lebten die Familien oftmals lange Zeit auf engem Raum, was vor allem bei bereits vorbelasteten Familien zusätzliche Anspannungen auslösen konnte.
Es waren ja nicht nur die Schulen, die geschlossen haben, sondern es waren auch die Sportvereine, die Fußballvereine beispielsweise, wo die Kinder, die gesunden Geschwisterkinder praktisch ihre Energie entladen können, sich austauschen können. Das alles hat gefehlt. Die Kinder waren im Haus drin und haben natürlich zusätzlich diese Anspannung in der Familie noch mit aufgebaut. Ja.
Wo sowieso schon Anspannung herrscht.
Ja.
Corinna und Florian sind der Meinung, dass die Betreuung ihrer gesunden Tochter einiges erleichtert hätte.
Also ich muss sagen, der Kindergarten hätte in der Zeit geholfen, schon allein in dieser Zeit, wo wir getauscht haben. Also es hätte geholfen, hätten wir Hannah in den Kindergarten bringen können. Aber da muss ich sagen, vom dem Samstag, wie ich mit Lara in unser Krankenhaus gekommen bin, bis zum letzten Tag hat unsere Familie Also meine Schwester, mein Cousin mit Frau, Cousine, wir haben im Hinterhalt alles für uns geplant, dass Hanna praktisch immer betreut war. Also wir mussten uns um Hanna wirklich nie irgendwelche Sorgen machen. Also das hat auch ohne Kindergarten gut funktioniert.
Das muss ich
sagen. Aber das hat halt auch nicht jeder. Ne?
Martina Seng erklärte, die Abwägung, ob das Kind in die Schule gebracht wird oder nicht, betraf letztendlich nicht nur die Sorge um eine mögliche Ansteckung, den hohen Pflegebedarf oder andere organisatorische Herausforderungen, sondern auch die soziale Teilhabe der Kinder.
Wir hatten Familien, die haben gesagt, wir können unserem Kind das nicht verwehren. Wir wissen, wenn wir unser Kind in den Kindergarten bringen, dann ist es lebensgefährlich. Aber wir können es nicht nur bei uns zu Hause haben, ja, weil es möchte mit anderen Kindern zusammen sein. Das ist, der Mensch braucht das, ja, und das ist auch ohne Corona bereits ein Thema.
Zuvor war es den Familien jedoch nicht möglich, über den Besuch einer Bildungs- und Betreuungseinrichtung zu entscheiden. Die Schließungen des ersten Lockdowns Anfang 2020 ließen den Familien keine andere Wahl. Der Schul- und Kita-Besuch war nicht mehr möglich und auch die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hatten im ersten Lockdown geschlossen. In dieser Zeit fehlte den Kindern vor allem der soziale Austausch.
Die anderen chronisch kranken Kinder, die jetzt nicht unbedingt so abwehrgeschwächt sind, die gehen natürlich in Schulen, oft sind es Körperbehindertenschulen oder Schulen mit deren spezifischen Bedürfnissen nachkommen. Und das waren diese Schulen, glaube ich, die als erstes zugemacht haben. Und da fehlt diesen Kindern natürlich ganz viel. Ja, der Austausch mit den Geschwistern, mit den Schulkameraden, mit dem Lehrpersonal und das ist natürlich ein großes Manko, was den Kindern natürlich nicht gut tut.
Für Heilpädagogin Sonja muss das Leben der Familien mit chronisch kranken Kindern weitergehen. Sie wünscht sich eine Sicherstellung der Betreuung für die Familien und deren chronisch kranker Kinder.
Ich glaube, das Leben muss weitergehen und die Betreuung muss weitergehen und die Familien müssen weiter unterstützt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss einfach eine gute Lösung finden, wie man das mit einem guten Hygienekonzept machen kann und anbieten kann für die Eltern, dass die Eltern sich die Kinder mit einem guten Gefühl in gute Hände geben können und ihre Kinder sicher betreut wissen. Mein Wunsch ist, dass die Kinder auf jeden Fall und die Familien weiterhin Unterstützung bekommen und zwar eine sichere Unterstützung, die sowohl für die Kinder sicher ist, als auch für die Familien.
Wir haben erkannt, Familien chronisch kranker Kinder wurden von den Schließungen der Kindertagesstätten, Schulen und anfangs 2020 auch der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren stark getroffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeit während der Schulschließung besonders die Familien chronisch kranker Kinder vor neue Herausforderungen stellte, die sie zusätzlich zu ihren individuellen Vorbelastungen meistern mussten. Können die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben, würden die Familien durch deren Unterstützung weiterhin entlastet und aufgefangen werden. In der nächsten Folge befassen wir uns mit einem anderen Bereich, der Familien mit chronisch kranken Kindern beeinflusste. Wir untersuchen die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Therapien, Krankenhäuser und die medizinische Versorgung. Hört auf jeden Fall rein, es wird spannend. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.